am Ende eines der wichtigen Werke von Hegel können Sie dann lesen, die Eule der Minerva beginnt ihren Flug in der Dämmerung. Soll heißen, wenn alles bereits gelaufen ist, dann fängt man an, die Dinge und die Welt und ihre Entwicklung erst richtig zu verstehen. Also nehmen wir es in diesem Sinne, der Hausmeister hat keinen Schlüssel zu diesem Schrank. Der Schlüssel ist angeblich hier, was nicht der Fall ist. Also versuchen wir es mit Anstand im Dunkeln hinzubringen. Können Sie hier filmen? So, also, ich sage Ihnen jetzt mal, wie das heute weitergeht. Ich habe versucht, Ihnen in der letzten Woche kurz wiederzugeben, was in den beiden ersten Semestern passiert ist. Er hat Ihnen dann einen Vortrag gehalten, in dem ich vorläufig versucht habe, Hegels Begriff der Bildung zu entfalten. Heute nun beginne ich damit, dass ich Ihnen ein paar biografische Daten zu diesem Philosophen mitteile und dann, das ist fast jenseits der Grenze der Seriosität, dass ich versuche, eine kurze Tour de force über die Geschichte der neueren Philosophie zu machen, um zu sehen, wo wir anfangen. Und in der nächsten Woche dann beginnen wir mit diesen Hegelschen Texten. Aha, also doch. Gut. Das Zeitalter, über das wir reden, das hatte ich Ihnen gesagt, ist das Zeitalter der Französischen Revolution. Und der Denker, einer der beiden Denker, mit dem wir uns in diesem Semester beschäftigen wollen, nämlich Georg Wilhelm Friedrich Hegel, wurde nun am 27. August 1770 in Stuttgart geboren. Und wenn es Sie jemals nach Stuttgart verschlägt, eine Stadt, die im Moment durch andere Dinge bekannt ist, dann gibt es da auch ein Hegelhaus. Das kann man also tatsächlich besuchen. Sein Elternhaus war pietistisch. Das heißt, es waren evangelische Christen, die von einer intensiven Frömmigkeit geprägt gewesen sind, die aber auch immer Wert darauf legten, auf mitmenschliche Solidarität. Das war ein gut bürgerliches Elternhaus. Der Vater war höherer Beamter, die Mutter kam aus einer wohlhabenden Familie. Vom Alter von 6 ab besuchte Hegel ein Gymnasium, das später sogenannte Eberhard-Ludwigs-Gymnasium. Und er hat sich schon früh für Geschichte, insbesondere die Antike und die alten Sprachen interessiert und übrigens auch für die Mathematik. Als er 18 ist, besuchte er eine berühmte Ausbildungsstätte in Baden, nämlich das Tübinger Stift, das es noch heute gibt. Und das war so eine Art Internatsseminar für angehende protestantische Pfarrer. Das war das Jahr 788. 1789, ich hatte es erwähnt, bricht in Frankreich die Französische Revolution aus. Und neben Hegel besuchten noch zwei andere berühmte Zeitgenossen das Tübinger Stift in jenen Jahren, nämlich der Philosoph Schellinger, über den wir auch noch reden werden, und der Dichter Friedrich Hölderlin. Und die Legende, die Anekdote will wissen, dass diese drei jungen Leute, auch das hatte ich Ihnen angedeutet, einen Freiheitsbaum im Tübinger Stift aufgestellt haben und ihn umtanzt haben aus Freude um die französische Revolution. 1792 gar nahm Hegel dann an Versammlungen eines revolutionär-patriotischen Studentenclubs statt und Hegel und Hölderlin wurden von ihren Kameraden als Jakobiner, also als enthusiastische Fürsprecher von Freiheit und Gleichheit bezeichnet worden zu sein. Ich muss mir mal vorstellen, Baden-Württemberg damals, das war immer noch eine absolutistische Monarchie. Jetzt der Bildungsgang von jungen Intellektuellen, bis sie dann mal in den Beruf gefunden haben, war damals etwas anders als heute. Wie geht's weiter, wenn man die Hochschule mit dem Examen verlassen hat? Man wird oft genug Hofmeister oder Hauslehrer, also privater Lehrer, also Lehrer für Kinder aus meist wohlhabenden Familien, die zu Hause unterrichtet wurden. Das war bei Schelling nicht anders. Bei dem Dichter Hölderlin auch, der bekanntermaßen in Bad Homburg bei der Familie Gontard Hauslehrer gewesen ist und sich dort in die Tochter verliebt hat, eine schwierige Sache. Bei Hegel ist es etwas glimpflicher abgegangen. Im Jahr 1793 wird er nun Hauslehrer in der Schweiz, und zwar in Bern, in einer eher liberalen Familie. Dort, bei dieser liberalen Familie, die über ausgedehnte Güter verfügte, konnte er dann die Privatbibliothek des Hausvaters studieren und hat sich sehr intensiv in die Werke der politischen Philosophie eingearbeitet und so eine breite Grundlage für Philosophie, Sozialwissenschaft und Politik gelegt. Sein Interesse für die Ereignisse der Französischen Revolution freilich bleibt bestehen, aber jetzt kommt ein Punkt, wenn Sie sich mit der deutschen Geistes- und Intellektualgeschichte auseinandersetzen, der von nicht zu überschätzender Bedeutung ist. Weiß nicht, wie intensiv Sie sich in der Schule im Geschichtsunterricht mit der Französischen Revolution auseinandergesetzt haben, aber Ihnen wird bekannt sein, dass die sogenannten legitimen Mächte Europas, also Preußen, Österreich, die Monarchien, auch Großbritannien, etwas liberaler in der Gesetzgebung, militärisch gegen die revolutionäre Französische Republik eingegriffen haben, hatte dann in Frankreich zur Folge, dass die erst einen General, dann Militärdiktator, dann einen Kaiser hatten, nämlich Napoleon. Aber vorher haben die Revolutionäre unter dem Druck von außen, wenn man das so sagen darf, einen gewissen Verfolgungswahn entwickelt, hat man oft bei bedrängten Gruppen und überall Verräter gesehen, mit der Folge, dass die sogenannte Terreur ausbricht, dass die Revolution nämlich ihre eigenen Kinder gefressen hat, dass also viele Leute von ehemaligen Revolutionären, von Revolutionären hingerichtet worden sind durch eine damals neue und als besonders human geltende Tötungsart, nämlich die Guillotine, das Fallbeil. Das hat beim ersten Runterfallen den Hals sofort durchtrennt, während wenn ein Henker mit Schwert und Beil das gemacht hat, dann ging das nicht immer so schmerzfrei und so schnell. Jedenfalls ganz furchtbar. Zugleich bricht in Frankreich ein Bürgerkrieg aus zwischen Royalisten und Revolutionären. Und angesichts dieser Terror, die nicht gegen die Französische Revolution und ihre Ideen spricht, wie ich meine, ist auch noch eine wichtige Diskussion, wenden sich Leute wie Hegel, Schelling und Hölderlin und übrigens auch Friedrich Schiller, der sich auch für die Revolution begeistert hatte, mit einem gewissen Grausen von den Ideen der Französischen Revolution ab und haben jetzt plötzlich die Idee, naja, dann sieht man das ja, das führt doch zu nichts Gutem, dieser überbordende Freiheitswillen. Eine ähnliche Debatte hat es auch noch im 20. Jahrhundert gegeben, wo dann irgendwann mal viele Intellektuelle zur Zeit des Kalten Krieges, die früher mal links gewesen sind, der Meinung waren, also so wie das in der Sowjetunion gegangen ist und was dann draus geworden ist, funktioniert es doch nicht. Ähnliches ist also Hegel widerfahren, aber wie ich Ihnen erzählt habe, hat er eine grundlegende Sympathie für die Französische Revolution und bis ins Alter immer am 14. Juli ein Glas Wein auf diese Revolution getrunken. Nachdem er dann also in Bern aufhörte zu arbeiten, wird er dann Hauslehrer bei einem Weingroßhändler in Frankfurt am Main, setzt sich wieder mit antiker Geschichte auseinander, interessiert sich für Volkswirtschaft und die britischen und die amerikanischen Verfassungen. Und nimmt nun im Jahr 1801 eine Universitätskarriere auf. Hegel, Hauslehrer in Frankfurt, geht nach Jena und setzt sich dort, wir kommen da gleich drauf, mit den philosophischen Überlegungen und Systemen anderer idealistischer Philosophen, nämlich von Schelling und Fichte, auseinander. Gibt in den Jahren 1802, 1803 mit Schelling gemeinsam eine philosophische Zeitschrift hinaus, wird promoviert im Jahr 1801 mit einer Arbeit, die wir heute für ziemlich absurd halten würden, naturwissenschaftliche Arbeit über das Planetensystem, was er aber geisteswissenschaftlich analysiert und nicht naturwissenschaftlich, und hält dann 1801, 1802 schon eine erste Vorlesung. Und jetzt kommen wir zum Jahr 1806, ein Jahr, das für diese Zeit gar nicht wichtig genug sein kann, das hatte ich Ihnen erzählt. 1806 bricht das alte feudale Preußen in der Schlacht bei Jena und Auerstedt gegen die französischen Armeen zusammen. Und danach beginnt diese Zeit der Reformen. Reformen erstens im Militärischen, dass also dieses Zinssoldatensystem nicht mehr funktioniert, sondern dass man aufgelockerte Reihen braucht. Reformen in der politischen Gestaltung des Landes, Einführung der kommunalen Selbstverwaltung. Reformen in der Wirtschaft, Aufhebung des Zünftewesens und Einführung der Gewerbefreiheit. Reformen im Bereich der Gleichberechtigung der Bürger, das war natürlich keine Demokratie, aber immerhin hat man sich zunächst mal von der Idee des christlichen Staates befreit und auch Juden durften nun voll Steuer zahlen und die bürgerlichen Rechte in Anspruch nehmen. Und natürlich drittens und nicht zuletzt Bildungsreform, Gründung einer neuen Universität, verbunden mit dem Namen Wilhelm von Humboldt. Heute heißt die Humboldt-Universität in Berlin unter den Linden. Damals hieß das Friedrich-Wilhelms-Universität. Einsamkeit und Freiheit, Einheit von Forschung und Lehre, das waren die Prinzipien. Und die Einführung eines einheitlichen Schulsystems. Humboldt war durchaus dafür, dass alle Kinder gleich lange zur Schule gehen. Das kam nicht, es kam ein dreigliedriges Schulsystem. Aber was damals eingeführt wird, das ist das Gymnasium. Hegel selbst, das hat ihn persönlich sehr beeindruckt, erlebt im Jahre 1806 den Einmarsch von Napoleon in Jena. Und er sollte später in einer Bemerkung sagen, Napoleon, dieser Weltgeist zu Pferde. Merken Sie sich das mal, Weltgeist zu Pferde. Ich komme auf diese Bemerkung zurück. Er bleibt aber nicht in Jena, sondern geht jetzt, das war damals, glaube ich, schon das Königreich Bayern, nach Bamberg und sucht zunächst einen Verleger für das 1806 erschienene grundlegende Werk, die Phänomenologie des Geistes, und wird jetzt zunächst Journalist in den Jahren 1807 und 1808. Er wird Chefredakteur der Bamberger Zeitung, gerät in Konflikte mit dem bayerischen Pressegesetz und geht nach Nürnberg. Und dort ist er nun in den Jahren 1808 bis 1816. Gucken Sie mal, da war er nun schon 46 Jahre alt, Gymnasialdirektor in Nürnberg. Mit den Unterrichtsfächern Philosophie, Germanistik, Griechisch und Mathematik. Ebenfalls relativ alt, im Alter von 41 hat er dann geheiratet, eine junge, 20-jährige Frau, Marie von Tucher. Die hatten eine Tochter, die aber früh gestorben ist. Es gab dann noch später einen Sohn. 1816 und auch 46 Jahre geht es endlich los mit der wissenschaftlichen Karriere, spät genug. Er wird Professor für Philosophie an der Universität Heidelberg. Wir sind im Jahr 1816. Das Jahr 1816 ist 4 Jahre nach dem Jahr 1812. 1812 endet das napoleonische Abenteuer. Der ist nämlich auch größenwahnsinnig gewesen, hat zum Schluss versucht, in gewaltiger Fehleinschätzung der politischen und militärischen Kräfte ausgerechnet Russland zu erobern. Ein paar von Ihnen haben vielleicht den Roman gelesen oder eine der vielen Verfilmungen gesehen. Also das ist das Thema, von dem Tolstois Krieg und Frieden handelt. Danach sind die liberalen Zeiten in Europa zunächst mal vorbei. Damit beginnt die Phase der sogenannten Restauration, also die Wiederherstellung von Verhältnissen, wie sie vor der Französischen Revolution geherrscht haben, allerdings unter Beibehaltung eines neuen bürgerlichen Rechts und anderem mehr. Preußen war nochmal ein besonderes Problem, weil man dort versucht hat, die demokratische und auch nationalistische Bewegung, nationale Bewegung kann man sagen, etwa die Studentenschaften, massiv zu unterdrücken. Hegel selbst inzwischen, und das ist ein Thema für die politische Philosophie, das bis heute nicht beendet ist, wird in gewisser Weise zum Konservativen. Also er ist jetzt für eine konstitutionelle Monarchie, aber er ist ein entschiedener Vertreter des Rechtsstaates. Als solcher wird er dann im Jahr 1817 gebeten, an diese neu gegründete Reformuniversität in Berlin, die Friedrich-Wilhelms-Universität, zu gehen. Er erhält einen Ruf 1817, nimmt diesen Ruf 1818 an und wird Nachfolger von Fichte, der damals in der Spätfolge der Freiheitskriege hat sich irgendwie bei seiner Frau, die Krankenschwester gewesen ist, und Verwundete gepflegt hat, infiziert und ist dann gestorben. Seine Vorlesungen in Preußen, er hat wöchentlich 10 Stunden gelesen, waren außerordentlich populär. Und nicht nur Studierende, sondern auch Kollegen und Staatsbeamte sind in seine Vorlesungen gekommen. 1821 erscheint die Grundlinie der Philosophie des Rechts. Er wird 1829 Rektor dieser Universität. Und er stirbt 1831. Und da wird dann auch viel drüber diskutiert, woran und weshalb. Eine Anekdote ist von einem Philosophiekollegen, der ihn unendlich gehasst hat und der auch nie Professor geworden ist, nämlich von Schopenhauer überliefert. Er war Privatdozent in Berlin. 1830, 31 bricht in Berlin die Cholera aus und also Schopenhauer, dem es immer sehr um Gesundheit gegangen ist, ergreift sofort die Flucht, nichts wie weg aus dieser Stadt. Hegel ist geblieben und wird wohl von der Cholera infiziert. Andere sind der Meinung, es sei ein chronisches Magenleiden gewesen. Wenn es sie mal nach Berlin verschlägt, auf den Dorotheenstädtischen Friedhof, wo noch andere berühmte Leute liegen, können sie sein Grab sehen. Auch Schelling ist dort begraben. Hegel war und ist vielleicht einer der wirkungsmächtigsten Philosophen überhaupt. Die von ihm entwickelte philosophische Methodologie der sogenannten Dialektik, darüber werden wir noch reden, was das ist, sollte insbesondere das revolutionäre Denken ganz außerordentlich prägen. Karl Marx jedenfalls selbst hat nie bei Hegel gehört, aber selbstverständlich seine Werke intensiv gelesen und studiert. Nach Hegels Tod teilen sich seine Schüler in sogenannte Rechts- und Links-Hegelianer. Die Links-Hegelianer waren der Meinung, dass Hegel vor allem ein Denker der Dynamik der geschichtlichen Entwicklung gewesen ist. Und die deswegen versucht haben zu zeigen, dass auch diese bürgerliche Gesellschaft, für die er selbst noch eingestanden ist, durch die Widersprüche des Industriezeitalters über sich hinaustreiben muss und hinaustreiben wird. Dafür steht vor allem der Name von Karl Marx, das waren die Linkshegelianer. Aber dann gibt es auch noch die Rechtshegelianer, das waren jetzt Leute, die weniger an der historischen Dynamik interessiert gewesen sind, sondern daran, dass sie geglaubt haben, dass Hegel selbst am besten verstanden hat, was die bürgerliche Gesellschaft ist, eine Gesellschaft, die auf dem Rechtsprinzip und dem Eigentumsprinzip besteht, wobei Hegel selbst jemand gewesen ist, das werde ich Ihnen noch vorführen, der durchaus ein Herz für die Armen gehabt hat und der die Sprengkraft von Armut und Pöbel, wie das damals hieß, schon sehr früh gesehen hat. Also soweit vielleicht ein paar biografische Hinweise. Gibt es dazu ergänzende Nachfragen oder sowas?
Ja. Ja. Also es soll doch auch der Hegel gesagt haben, eigentlich ist Dichter in jeder Form.
Nein, das war der französische Anarchist Joseph Proudhon. Also Hegel war es nicht. Aber er hat gesagt, die Armen, das sind meine Armen, weil er schon gesehen hat, dass es so etwas wie einen gesellschaftlichen Zusammenhang gegeben hat, wo die Armut auch systematisch hervorgetrieben worden ist. Darauf komme ich noch. So, und jetzt also der angekündigte, nicht ganz seriöse philosophiehistorische Überblick, damit man das richtig einschätzen kann. Also der Professor, bei dem ich hier in Frankfurt studiert habe, ein Mann, von dem Sie vielleicht mal gehört haben, namens Karl Otto Apel, der hat die Philosophiegeschichte immer so in über 2000 Jahre in drei große Abteilungen eingeteilt. Die Phase der Objektivität, die Phase der Subjektivität und die Phase der Intersubjektivität. Also die ersten Philosophiephase beginnt mit den Vorsokratikern bis weit in die frühe Neuzeit, interessierte sich für die Frage, was die Menschen erkennen können. Dass sie also, was es eigentlich in der Welt gibt, was ist Bewegung, was ist das Gute, was tue ich, wenn ich das Gute erkannt habe? Also das war etwa so die Frage Platons. Ich führe das jetzt, wenn Sie keine Frage haben, nicht weiter aus. Und dann kommt aber, und das hat natürlich viel mit der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft zu tun, irgendwann im 16., 17. Jahrhundert die Epoche der Subjektivität. Das also, und es gibt übrigens, es gibt immer Vorläufer, also Vorläufer dessen, was ich jetzt schildere, hat es natürlich auch schon in der Antike gegeben. Jetzt beginnt die Menschheit zu entdecken, dass das, was sie da erkennt, das Gute, die Welt, die Bewegung, die Substanz, sehr viel mit sich und ihrem eigenen Erkenntnis- und Handlungsvermögen zu tun hat. Das 17. Jahrhundert mit der Entstehung der modernen Naturwissenschaften ist zugleich ein Zeitalter, in dem sicher verbürgte Glaubenssysteme etwa an Gott und anderes allmählich zerbrechen. Schon vorher stellt der polnisch-deutsche, so kann man gar nicht sehen, Astronom Kopernikus fest, dass die Erde gar nicht im Mittelpunkt ist, sondern dass es die Sonne ist. Dann wird auch in der Philosophie allmählich klar, dass man Gott nicht genauso gut beweisen kann, wie man einen mathematischen Lehrsatz beweisen kann, sondern dass es eben sehr viel mit Glauben zu tun hat, der letzten Endes nicht beweisbar ist. Dann hat man gewaltige soziale Umbrüche. Jetzt beginnt der Kapitalismus sich durchzusetzen, als eine Gesellschaft, die auf Privateigentum beruht. Dazu wäre noch viel zu sagen, das ist ein langer Prozess. Also man ist jetzt auf der Suche nach Sicherheit und nach neuen Grundlagen, auf denen man sein menschliches, religiöses oder auch politisches Selbstverständnis aufbauen kann. Und daran werden Sie sich vielleicht noch aus dem Schulunterricht und dem Philosophieunterricht oder Religionsunterricht erinnern, kommt dieser französische Philosoph René Descartes mit diesem Satz cogito ergo sum. Also jetzt habe ich endlich etwas, woran ich nicht mehr zweifeln kann. Also jede Sinneswahrnehmung kann täuschen. Aber dass ich mich selbst als denkend erfahre, das ist unbezweifelbar. Jetzt endlich schien man einen neuen Ankerpunkt und Grund zu haben, um die Erkenntnis der Welt und vielleicht auch die Richtigkeit des Handelns auf eine sichere Grundlage stellen zu können. Und wie gesagt, in dem Philosophieunterricht, den ich hier dann an der Universität genossen habe, gilt nun also René Descartes als das Leitfossil dieses Abschnitts der Subjektivität, in dem das Subjekt auch philosophisch und empirisch entdeckt wird. Aber damit gehen die Probleme natürlich erst richtig los. Aha, also cogito ergo sum, das ist nicht zu bezweifeln. Aber die Zweifel bleiben eigentlich schon. Und sogar wenn ich es bin, der da erkennt und denkt, wer garantiert mir eigentlich? Wer garantiert mir, dass das, was ich erkenne und wie ich erkenne, am Ende auch wahr ist? Das ist die Frage, die danach Descartes die sogenannte Erkenntnistheorie bewegt hat. Und da gibt es dann, und ich bin immer noch ganz, ganz grobe Unterscheidung, zwei Schulen. Eine empiristische, verbunden mit einem Namen, der auch für die Geschichte der Pädagogik wichtig ist, der englische Philosoph John Locke, kommt ein anderer hinzu, David Hume, die der Meinung waren, wir erkennen nur das, was von außen auf uns gewissermaßen einströmt. Also das ist da, woraus später in der Pädagogik die Lerntheorien entstanden ist. These war, dass der menschliche Geist tabula rasa ist, dass da nichts drin ist, sondern alles an Erfahrungen gewissermaßen rein akkumuliert wird. Und dann gab es eine andere Denkschule, die sogenannte rationalistische Denkschule, verbunden mit dem Namen eines deutschen Philosophen, der aber vor allem auf Französisch publiziert hat, nämlich Leibniz, der diesem Descartes, also der diesem John Locke entgegengehalten hat, nein, es stimmt nichts, es ist richtig, nichts ist im Geist, es sei denn der Geist selbst. These, wir verfügen über so etwas wie angeborene Erkenntnisschemata, um es mal modern auszudrücken. Und wiederum sehr schematisch, eine überbietende Synthese dieser beiden Gesichtspunkte, und damit sind wir jetzt schon bei dem, was wir als deutschen Idealismus bezeichnen, findet dann Immanuel Kant. Er sagt, es braucht beides. Es braucht empirische Erkenntnis, das sind eher Anschauungen, und es braucht Begriffe. In seinem Hauptwerk, Kritik der reinen Vernunft, heißt das dann so, Anschauungen ohne Begriffe sind blind, Begriffe ohne Anschauungen sind leer. Daraus hat er dann aber gewaltige Konsequenzen gezogen, etwa, dass wir, wenn wir wirklich mal vernünftig sind, theoretisch sicher nicht erkennen können, ob die Welt von Gott erschaffen worden ist oder nicht, weil wir schlechthin, hat er damals geglaubt, keine Möglichkeit haben, empirische Erkenntnisse über den Anfang der Welt zu fassen. Erstens ist es weit her, zweitens sind noch andere Schwierigkeiten. Neuerdings sehen Sie, da gibt es immer wieder Diskussionen, Stephen Hawking und anderes mehr. Das heißt, sagt Kant, wir haben sowas wie synthetische Begriffe a priori, ich gehe jetzt hier auch nicht auf die Details ein, wir haben sowas Anschauungsformen. Kant sagt, er weiß nicht, ob es sowas wie Raum und Zeit tatsächlich gibt. Was er aber weiß ist, was immer wir erfahren, können wir nur in den Formen von Raum und Zeit erfahren. Und da hat er noch eine ganze Reihe ähnlicher Schemata auch. Das heißt, die wissenschaftliche Erkenntnis ist theoretisch vorgeformt und naturwissenschaftlich geprägt. Das aber gilt für Kant nur dann, wenn wir auch uns selbst als Menschen theoretisch betrachten. Kant war aber der Meinung, und das hatte ich Ihnen ja auch schon angedeutet, auch dann später in seinen Vorlesungen über Pädagogik, dass wir Menschen, wenn wir uns richtig verstehen wollen, wir uns gar nicht anders als moralische Wesen verstehen können. Also er glaubt, dass es sowas wie ein Gebot der Sittlichkeit gibt. Wo das herkommt, ist letzten Endes nicht ableitbar, aber wenn wir uns nicht missverstehen wollen, müssen wir davon ausgehen, dass wir frei sind und dass wir unter einem moralischen Gesetz stehen. Wo das herkommt, kann und will er nicht beantworten. Er sagt nur, das ist so. Und in den Vorlesungen über Pädagogik, auf die ich Sie hingewiesen habe, geht er dem dann auch in einer empirischen Frage nach. Ich hatte Ihnen diese drei beziehungsweise vier Fragen genannt, die Kant durch sein umfangreiches theoretisches Werk beantworten wollte. Was kann ich wissen? Also ich kann wissen, warum sich die Planeten wie bewegen. Ich kann nicht wissen, ob Gott die Welt erschaffen hat. Was soll ich tun? Gibt es sowas wie eine Richtschnur für mein politisch und moralisch richtiges Handeln? Was darf ich hoffen? Wie sieht eigentlich eine vernünftige, aufgeklärte Religion aus? Und dann schließlich, und da gibt es Interpreten, die sagen, dass das eine andere Frage ist, was ist der Mensch? Neue Interpreten sagen, und da hat sich Kant selbst missverstanden, weil die Frage des Menschen an sich ist immer, wie soll ich sein und nicht, was bin ich? Das ist ein sehr schwieriges Problem. Wenn ich jetzt näher auf die kantische Erkenntnistheorie eingehen würde, bleibt Kant so weit und so lange in der Tradition von Descartes, dass er sagt, bei alledem gibt es aber sowas wie eine unhintergehbare Subjektivität, das Ich. Allerdings ist das eine Form, ein Punkt, der das alles zusammenhält. Und das, was wir jetzt als deutschen Idealismus bezeichnen, setzt an diesem Punkt an. Was genau ist eigentlich das Ich? Da gab es diesen Fichte, mit dem ich mich, den wir uns in der vorletzten, also im letzten Semester beschäftigt hatten. Das Ich ist das Absolute. Und dann kommt Fichte zu sehr weitreichenden Konsequenzen. Wenn es das Absolute ist, dann ist es auch in gewisser Weise das Göttliche. Einerseits. Andererseits ist aber nicht zu übersehen, dass dieses absolute göttliche Ich in endlichen und sterblichen Menschen drinsteckt, die wir sind. Das hat er dann in seinem umfangreichen, philosophischen, sehr zwiespältigen Werk auf die Reihe zu bringen versucht. Fichte war ein Philosoph der Freiheit, der gesagt hat, dass dieses Ich wesentlich selbstbestimmende Freiheit ist. Und wie alle diese Philosophen, deswegen ist es dann auch für unsere Pädagogik interessant, haben sich natürlich für die Frage interessiert, wie verwirklicht sich das am Ende? Welches sind die Beziehungen? Und Fichte war in seiner Jugend, so kann man sagen, ein universalistischer, französisch denkender Jakobiner, der sich sehr für die Revolution eingesetzt hat. Dann ist Fichte dasselbe passiert, was Hegel passiert ist, aus Entsetzen über die Terror der französischen Revolution und die französische Besetzung Preußens, die irgendwie dumm gelaufen ist, weil Frankreich dann die Gelegenheit wahrgenommen hat, dieses besetzte Preußen auch steuerlich auszupressen, wird er nun zum Vorboten des deutschen Nationalismus und findet nun ein neues Kollektivsubjekt, nämlich das deutsche Volk als deutsche Sprachgemeinschaft. Das ist vor allem in den Reden an die deutsche Nation, die übrigens auch pädagogisch außerordentlich interessant sind. Also wenn man so will, auch wiederum an der Grenze der Seriosität, sehr kurz, das Nachdenken über das Subjekt reicht bei Fichte einerseits zu Überlegungen hin, dass die Subjektivität das wahre Göttliche ist, und auf der anderen Seite, dass diese Subjektivität ihren konkreten Ausdruck nun im deutschen Volk findet. Bricht so ein bisschen auseinander. Als junger Philosoph wurde Fichte gemobbt und verfolgt, weil man ihm diese Überzeugung, dass das Ich ein Göttliches sei, als atheistisch angekreidet hat. Das ist jedenfalls nicht mehr im Rahmen des Christentums gewesen, an das man damals geglaubt hat. Bei dem Philosophen, Theologen und für unsere Disziplin wiederum wichtig, Daniel Friedrich Schleiermacher, auch ein Professor der Berliner Reformuniversität, ist es dann ein bisschen anders formuliert. Als junger Mann hat er Reden gehalten über die Religion an die Gebildeten unter ihren Verächtern, wo er sagt, was ist Religion? Sinn und Geschmack fürs Unendliche. Religion hat weder die Funktion, die Welt zu erklären, das wäre ein Fehler, aber, sagt Schleiermacher, da wird man vielleicht nicht mehr so gerne mitgehen, Religion hat auch nichts mit Moral zu tun, sondern es ist so die Öffnung zum Absoluten hin. Sehr romantisch, sehr gefühlig. Später hat er dann in anderen Vorlesungen aus dem Jahr 1812 gesagt, Religion, das ist das Gefühl schlechthiniger Abhängigkeit, dass ich mich in meiner Endlichkeit und Zufälligkeit entdecke und mich irgendwie angesprochen weiß von einem höheren Wesen. Damit will ich aber nur sagen, das hat die Leute natürlich sehr beschäftigt, wie man auch jenseits des christlichen Glaubens zu einem philosophischen Begriff von Gott kommen kann. Und hier schließt nun also der Philosoph an, mit dem wir uns auseinandersetzen wollen, nämlich Hegel, der im Unterschied zu Schleiermacher sich jetzt nicht nur für das fromme Individuum interessiert, der sich auch anders als Fichte nicht nur für das freiheitsliebende Individuum und dann für sowas wie ein bestimmtes Volk mit seiner Sprachbegabung interessiert, sondern Hegel unternimmt nun den kühnen denkerischen Versuch, und das ist alles unendlich kompliziert, also wenn Sie es richtig verstehen wollen, müssen Sie eigentlich Philosophie studieren, Sie müssen zu dem Kollegen Hindrichs in die Vorlesung gehen und Sie müssen der Sache 4 Semester gönnen. Also deswegen nochmal, versuche Ihnen nächste Woche mal ein paar gut zugängliche Sekundärliteratur zu sehen. Hegel dynamisiert und temporalisiert diese Sache jetzt. Er war klug genug, anders als Fichte, sich immer zum protestantischen Christentum zu bekennen. Aber er hat eine philosophische Idee gehabt, dass nämlich diese absolute oberste Subjektivität, die er als Geist bezeichnet hat, sich in und durch die Geschichte entwickelt und zu dem wird, was sie ist. Am Ende entsteht dann das, was er als den absoluten Geist bezeichnet, die im Rückblick verstandene Geschichte. Und das Merkwürdige ist natürlich, darüber konnten dann Leute wie der genannte Schopenhauer spotten. Da tritt also einer ab 1818 oder schon vorher in Berlin auf die Kanzel, suggeriert, dass er gewissermaßen der Einzige ist, der teilhaft ist an der Selbsterkenntnis der Geschichte eines sich in und durch die Menschen in der Geschichte entwickeln Gottes hindurch und stirbt dann zufällig 1831 in der Cholera, weil er es verpasst hat, rechtzeitig Berlin zu verlassen. Also so schön scheint es nun mit dieser Erkenntnis des Absoluten nicht zu sein. Vor diesem Hintergrund würde man jetzt heute vielleicht damit anfangen, ein paar Abschnitte aus der Einleitung in die Phänomenologie des Geistes Ihnen vorzutragen. Ich habe es jetzt nicht mehr geschafft, dieses zu fotokopieren. Das müssen wir noch nachholen. Aber bevor ich jetzt mit ein paar Bemerkungen hier anfange, will ich einfach fragen, ob das halbwegs klar geworden ist. Oder vielmehr, ich würde Sie bitten, noch weitere Fragen zu stellen, damit ich es vielleicht noch klarer machen kann. Ja, bitte. Ja, ja, also ich werde darauf eingehen, was passiert ist, dass er vom jungen Jakobiner dann letzten Endes zu einem eher konservativen, konstitutionellen Monarchisten geworden ist. Ich würde allerdings die Meinung auch von Intellektuellen aus dieser Frankfurter Tradition kritischen Theorien nennen, die der Meinung gewesen ist, dass Hegel trotzdem ein letzten Endes revolutionärer Denker gewesen ist. Ja?
Ich habe
ja. Jetzt kommt genau das Problem. Ich habe vorhin gesagt, ich habe gelernt, diese drei Phasen, Subjektivität, Objektivität, die dritte Phase, die dann Ablehmer genannt hat, ist die Phase der Intersubjektivität. Und also diese Sorte der Philosophiegeschichtsschreibung behauptet, dass Hegel gewissermaßen der Erste, es stimmt übrigens nicht, ja, dass Hegel der Erste gewesen ist, der Intersubjektivität wirklich auch philosophisch begriffen hat. Das heißt, der Geist ist das Zu-sich-Kommen von menschlichen, zu-sich-selbst-Kommen von menschlichen Lebensverhältnissen, die verstehen, unter welchen Bedingungen sie stehen. Also ein Kunstwerk, eine parlamentarische Debatte oder ein Gesetz sind Ausdrucksformen des Geistes. Dieser absolute Geist manifestiert sich durch die zufälligen und endlichen und sterblichen Individuen in ihren gesellschaftlichen Zusammenhängen hindurch. Das ist so eine These, die etwa Axel Honneth vertreten würde. Wir werden dann bei der Frage der Anerkennung darauf kommen. Für unseren bildungstheoretisch-pädagogischen Zusammenhang ist aber wichtig, und das haben dann die vorhin genannten Linkshegelianer immer aufs Allerschärfste kritisiert, dass die Sache eigentlich schon abgeschlossen ist. Dass man einen historischen Prozess, dass man das Entstehen einer Gesellschaft erst wirklich verstehen und durchblicken kann, wenn die Sache beendet ist, also am Schluss. Und deswegen war Hegel ein Philosoph, der sich nie und auch nur im Geringsten und zwar grundsätzlich geweigert hat, über die Zukunft zu reden. Es gibt von ihm sehr interessante Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte. Und da kommt dann irgendwann also auch Nordamerika vor, wo er irgendwie sagt, das geht uns nichts an, Amerika überhaupt ist das Land der Zukunft, dazu kann ich nichts sagen, weil ich es noch nicht überblicke. Und wenn man das jetzt bildungstheoretisch fassen will, bringe ich Ihnen mal ein paar Zitate dafür. Ich zitiere immer jetzt hier aus der Suhrkamp-Ausgabe Werke, Band 3, Phänomenologie des Geistes, Frankfurt 1970. Er polemisiert dort gegen die Erkenntnistheorie und wissen auch, in meiner studentischen Zeit war das die große Mode Wissenschaftstheorie. Also wenn man nur die wissenschaftliche Methodologie kennt, dann hat man eigentlich schon alles richtig gemacht. Wenn ich weiß, was eine Operationalisierung ist und so weiter und so fort. Hegel war genau der entgegengesetzten Meinung und sagt, Methodologie alleine bringt überhaupt nichts. Wenn ich etwas erkennen will, muss ich mich auf die Sache einlassen. Das ist jetzt irgendwie sehr laut. Ich mache das doch mal zu. Und bringe Ihnen also aus dieser Einleitung der Phänomenologie von der Seite 13 folgendes Zitat, wo es um das Erkennen geht. Denn die Sache, Seite 13, ist nicht in ihrem Zweck erschöpft, sondern in ihrer Ausführung. Noch ist das Resultat das wirkliche Ganze, sondern ist zusammen mit seinem Werden. Der Zweck für sich ist das unlebendige Allgemeine, wie die Tendenz das bloße Treiben, das seiner Wirklichkeit noch entbehrt, und das nackte Resultat ist der Leichnam, der die Tendenz hinter sich gelassen hat. Das ist eine Anspielung auf die Anatomie. Soll jetzt heißen, noch so viele gute Vorsätze und methodologische Versicherungen, wie ich etwas glasklar erkennen kann, sind uninteressant. Genauso uninteressant ist aber, wenn ich sage, also ich weiß jetzt in der Naturwissenschaft oder in der Sozialwissenschaft, das ist so oder so. Nein, Hegel ist der Meinung, dass der Prozess, in dem wir zu Erkenntnissen kommen, das ist, was in der Tat wesentlich ist, und erkennen, das stellt das dar, was ich habe in der letzten Woche von Entfremdung gesprochen, dass man die alltägliche naive Einstellung zu den Dingen verliert. Immer noch Seite 13, und da haben Sie auch schon diesen unseren Begriff, der Begriff der Bildung und des Herausarbeitens aus der Unmittelbarkeit des substanziellen Lebens wird immer damit gemacht werden müssen, Kenntnisse allgemeiner Grundsätze und Gesichtspunkte zu erwerben, sich nur erst zu dem Gedanken der Sache überhaupt heraufzuarbeiten, nicht weniger sie mit Gründen zu unterstützen oder zu widerlegen, die konkrete und reiche Fülle nach Bestimmtheiten aufzufassen und ordentlichen Bescheid und ernsthaftes Urteil über sie zu erteilen wissen. Dieser Anfang der Bildung wird aber zunächst dem Ernste des erfüllten Lebens Platz machen, der in der Erfahrung der Sache selbst hineinführt. Und wenn auch dies noch hinzukommt, dass der Ernst des Begriffs in ihre Tiefe steigt, so wird eine solche Kenntnis und Beurteilung in der Konversation ihre schickliche Stelle behalten. Ich bringe Ihnen mal ein Beispiel, wo das relativ klar ist. Also wenn Sie ein bisschen Philosophie machen oder wenn irgendjemand eine Kunstgeschichte oder sonst was macht. Also Hegel hätte gesagt, bei der Betrachtung von Kunst ist mir überhaupt nicht geholfen, wenn ich über eine hochentwickelte ästhetische Theorie verfüge, dass es heute nur noch Fragmente gibt, dass die Kunst des 19. Jahrhunderts dem Gedanken des Werks verpflichtet gewesen ist. Dass Kunst dasjenige ist, was man in ein Museum reinstellt und anderes mehr. Er würde sagen, bevor man sich nicht selbst ernsthaft mit Kunst und Literatur in der Sache beschäftigt hat, sind solche allgemeinen Urteile uninteressant. Und ich vermute, er hätte Ähnliches auch über die Soziologie gesagt, eine allgemeine soziologische Theorie, die sich nicht an einer bestimmten bekannten Gesellschaft, ihren Problemen, ihren Wirklichkeiten und anderes abgearbeitet hat, die bleibt gewissermaßen abstrakt. Natürlich, wenn man von Hegel dann die hochtheoretischen Schriften liest, dann würde man sagen, was hat denn der da zu reden? Das ist doch selbst alles abstrakt genug, aber das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Er versucht selbst, sich in diesem Jahre 1806, als er nun also den französischen Kaiser Napoleon durch Jena hat reiten sehen, hat ein klares Bewusstsein davon, dass diese seine eigene Philosophie Ausdruck eines epochalen Umbruchs ist. Zunächst noch eine methodologische Bemerkung. Also wenn man philosophiert, dann muss man Argumente bringen. Man muss sie bringen. Man darf nicht einfach sagen, ich habe Recht oder meinen. Zitat, Seite 18, die Kraft des Geistes ist nur so groß als ihre Äußerung. Seine Tiefe nur so tief, als er in seiner Auslegung sich auszubreiten und sich zu verlieren getraut. Argumente, Erkenntnisse müssen entfaltet und nicht nur behauptet werden. Das sagte damals gegen die Romantiker, die viel Ahnungen hatten. Aber all das geschieht. Und so können Sie verstehen, warum also die Hegelsche Linke Hegel als einen Denker der Revolution und der Dynamik gesehen haben in einer Zeit des Umbruchs der Französischen Revolution, des Weltgeistes zu Pferde in Jena gesehen hat, Seite 18. Es ist übrigens nicht schwer zu sehen, dass unsere Zeit eine Zeit der Geburt und des Übergangs zu einer neuen Periode ist. 1806. Der Geist hat mit der bisherigen Welt seines Daseins und Vorstellens gebrochen und steht im Begriff, es in die Vergangenheit hinab zu versenken und in der Arbeit seiner Umgestaltung. Das ist jetzt auch relativ neu. Bis heute gibt es ja Leute, die sagen, mit dem biblischen Prediger nichts Neues unter der Sonne, alles nur Variationen dessen, was immer schon der Fall gewesen ist. Eine ganz unhistorische Betrachtungsweise, die man ironischerweise schon mal aufnehmen kann. Das aber glaubt Hegel nicht. Und jetzt ist interessant, dass in diese Beschwörung der neuen Zeit ein Begriff reinkommt, den man hier noch nicht erwartet hätte. Der Geist hat mit der bisherigen Welt seines Daseins und Vorstellens gebrochen und steht im Begriff, also die Vergangenheit hinab zu versenken, also Gottes Gnadentum und anderes mehr, und in der Arbeit seiner Umgestaltung. Hier kommt jetzt plötzlich der Begriff der Arbeit in die Philosophie rein, bei Hegel. Der Begriff von der Arbeit und der Begriff des Ernstes. Deswegen war das auch ein Autor, an den dann Marx und die Marxisten anschließen konnten. Der Begriff der Arbeit, der hatte keine besonders hohe Prominenz. Sie erinnern sich an Deutschunterricht, Nibelungenlied, uns ist von alten Zeiten wunders viel gesät, von Helden, Lobbebären und harter Arbeit. Ach, hier ist Arbeit einfach Anstrengung. Also die Recken im Nibelungenlied, wie sie da gekämpft haben. Ansonsten war Arbeit in der europäischen Geschichte bis weit in das 18., also Handarbeit, bis weit in das 18. Jahrhundert hinein eine eher verachtete Tätigkeit. Noch Friedrich Schiller, über den wir im vergangenen Semester gesprochen haben, anhand der Briefe zur ästhetischen Bildung des Menschen. Also wenn man das Wesen des Menschen wirklich begreifen will, dann muss man sagen, nur wo der Mensch spielt, ist er ganz Mensch und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Also wo es gerade nicht um Ernst geht, sondern um künstlerisch erprobende Erweiterung von Erkenntnissen und Anschauungen. Und jetzt kommt plötzlich Hegel, man bringt den Begriff der Arbeit. Also für die Ritter im Mittelalter, Arbeit wäre das Letzte gewesen. Sie kennen den Begriff des Banausen. Das kommt aus dem klassischen Griechisch, Banausos, der Handwerker. Also die freien Bürger Athens, die eine erste Demokratie hatten, die waren nur verächtlich gegenüber Leuten, die arbeiten mussten. Viel schöner war es, den ganzen Tag auf dem Marktplatz rumzustehen und über Gott, die Welt und die Politik zu reden. Aber doch bitte nicht arbeiten. Also bei Hegel, der angefangen hat, sich mit Nationalökonomie und solchen Sachen zu beschäftigen, der begreift jetzt plötzlich, dass die industrielle Arbeit etwas ist, das die Menschheit und ihre ganze Konstitution umwirft. Das Zeitalter des Kapitalismus und des Industrialismus. Und das ist eine Zeit der Geburt und des Übergangs zu einer neuen Periode. Und was weiß er noch über den Geist zu sagen? Immer noch Seite 18. Zwar ist er nie in Ruhe, sondern immer in fortschreitender Bewegung begriffen. Aber wie beim Kinde nach langer stiller Ernährung der erste Atemzug jene Allmählichkeit des nur vermehrenden Fortgangs abbricht, vom Embryo zum geborenen Kind, ein qualitativer Sprung, und jetzt das Kind geboren ist, so reift der sich bildende Geist langsam und stille der neuen Gestalt entgegen, lässt ein Teilchen des Baues seiner vorhergehenden Welt nach dem anderen auf. Ihr Wanken wird nur durch einzelne Symptome angedeutet. Der Leichtsinn wie die Langeweile, die im Bestehenden einreißen. Die unbestimmte Ahnung eines Unbekannten sind Vorboten, dass etwas anderes im Anzuge ist. Also das sind so Äußerungen einer vorrevolutionären Situation. War übrigens für die Europäische Linke immer ein großes Problem, ja, weil immer, wenn es dann irgendeine Krise gibt, sagt man, aha, jetzt ist Krise, da reift das Neue heran. Und deswegen hat die Europäische Linke immer wieder, die radikale Linke, gewartet, dass es dann doch endlich mal zu einer Revolution kommen wird, was dann doch nicht der Fall gewesen ist. Also ich würde sagen, auch diese Äußerungen sind nicht unproblematisch, obwohl immer im Rückblick betrachtet, ist das natürlich völlig richtig. Und ich würde sagen, darüber hat man schon in der letzten Woche geredet, ist jetzt ein relativ läppisches Beispiel, aber tatsächlich habe ich den Eindruck, dass diese ganzen Debatten um den Stuttgarter Bahnhof, Hegel Stuttgart, das ist schon Anzeichen dafür, dass sich im Wesen der repräsentativen Demokratie etwas verändert. Das hat man so nicht erahnen können. Also insofern hat man da vielleicht eine Illustration, was er hätte meinen können. Und er fährt weiter, dies allmähliche Zerbröckeln, das die Physiognomie des Ganzen nicht veränderte, wird durch den Aufgang unterbrochen, der ein Blitz in einem Male das Gebilde der neuen Welt hinstellt. Und das war 1806 gesagt, der Rückblick nochmal der Französischen Revolution am 14. Juli. Ich meine, ja, da sind irgendwelche pöbelhaften Menschenmassen zu einem Gefängnis gezogen, mitten in Paris, wo gerade noch mal 8 Leute eingesessen haben. Das war aber ein Symbol. Und wenn man dann zurückguckt, dann wird man sehen, dass in Frankreich vieles im Argen gelegen hat. Missernten, Misserfolge beim Eintreiben von Steuern, Geldverschwendung, Korruption am königlichen Hof mit seinen Mätressen, also allmähliche Krisen, und irgendwann entlädt sich das. Das ist der Blitz, nachdem dann plötzlich alles anders geworden ist. Und ich darf Ihnen noch den nächsten Absatz vorlesen. Allein eine vollkommene Wirklichkeit hat dies Neue so wenig als das eben geborene Kind. Und das ist wesentlich nicht außer Acht zu lassen. Das erste Auftreten, jetzt wird es etwas terminologisch, Seite 19, ist erst seine Unmittelbarkeit oder sein Begriff. Und so wenig ein Gebäude fertig ist, wenn sein Grund gelegt worden ist, so wenig ist der erreichte Begriff des Ganzen das Ganze selbst. Wo wir eine Eiche in der Kraft ihres Stammes und in der Ausbreitung ihrer Äste und den Massen ihrer Belaubung zu sehen wünschen, sind wir nicht zufrieden, wenn uns anstelle dieser eine Eichel gezeigt wird. So ist die Wissenschaft, und das ist jetzt für diese pädagogischen Überlegungen auch wichtig, so ist die Wissenschaft die Krone einer Welt des Geistes, nicht in ihrem Anfang vollendet. So wie ich immer gesagt habe, erst am Ende weiß man, worum es wirklich gegangen ist. Der Anfang des neuen Geistes ist das Produkt einer weitläufigen Umwälzung von mannigfaltigen Bildungsformen. Der Preis eines vielfach verschlungenen Weges und ebenso vielfacher Anstrengung und Bemühung. In einer anderen Passage in dieser Vorrede höhnt er wieder gegen die Romantiker mit ihrer Vorstellung von Intuition. Und sagt er, naja, also die reden so, den Sein gibt's der Herr im Schlaf, aber so entwickelt sich das Wissen und die Erkenntnis sowohl in der Gesellschaft im Ganzen als auch bei Individuen genau nicht. Denn der Anfang ist an und für sich gar nichts. Der Anfang des neuen Geistes ist das Produkt einer weitläufigen Umwälzung von mannigfaltigen Bildungsformen. Also interessant, dass hier der Begriff der Bildung vorkommt, von mannigfaltigen Bildungsformen. Und jetzt, das kann man jetzt ein bisschen übertragen auf vieles, auch auf unsere eigene biografische Entwicklung, auch auf das Studium, wie auch immer, der Preis eines vielfach verschlungenen Weges und ebenso vielfacher Anstrengung und Bemühung. Also schnell und einfach und klar geht überhaupt nichts, was Erkenntnis und Einsicht angeht. Und es ist anstrengend. Das heißt, es ist Arbeit. Und da haben Sie jetzt Blaupause dessen, was Erkenntnisprozesse sind. Und das führt ihn dann, Seite 24, nun wieder zu so einem Spruch, über den dann viel weiter philosophiert worden ist, nicht zuletzt in Frankfurt, durch Adorno. Seite 24, ich lese Ihnen jetzt noch zwei Absätze vor. Das Wahre ist das Ganze. Adorno hat gesagt, das Ganze ist das Unwahre, weil er gesagt hat, also der ganze gesellschaftliche, kapitalistische Zusammenhang mit seinen Leidenszumutungen, das kann man nicht wahrsagen. Hegel sagt 1806, das Wahre ist das Ganze. Das Ganze aber, und da kommen wir wieder zu diesem Bildungsgedanken, der so wichtig ist, das Ganze aber ist nur das durch seine Entwicklung sich vollendende Wesen. Es sind nie die Anfänge, nie die Versprechungen, nie die Verheißungen. Und jetzt, Sie haben ja vorhin nach dem absoluten Geist gefragt, warum also jetzt Hegel das 1806 sagen kann. Es ist von dem Absoluten zu sagen, dass es wesentlich Resultat, dass es erst am Ende das ist, was es in Wahrheit ist. Und hierin eben besteht seine Natur, wirkliches Subjekt oder sich selbst werden zu sein. So widersprechend es scheinen mag, dass das Absolute wesentlich als Resultat zu begreifen sei, so stellt doch eine geringe Überlegung diesen Schein von Widerspruch zurecht. Der Anfang, das Prinzip oder das Absolute, wie es zuerst und unmittelbar ausgesprochen wird, ist nur das Allgemeine. So wenig, wenn ich sage, alle Tiere, dieses Wort für eine Zoologie gelten kann, ich muss ja sagen, welche Tiere es gibt. Ebenso fällt auf, dass die Worte des Göttlichen, Absoluten, Ewigen und so weiter, das nicht aussprechen, was darin enthalten ist. Also wenn ich nur gesagt habe, Gott ist das Absolute, habe ich nichts gesagt. Also sagen, worin besteht denn jetzt das Göttliche? Die Liebe, die Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit. Und nur solche Worte drücken in der Tat die Anschauung als das Unmittelbare aus. Und jetzt kommt ein weiterer Begriff, mit dem wir uns auch noch intensiv beschäftigen werden. Wenn das alles Arbeit ist und verschlungene Wege, wenn also nichts unmittelbar ist, sondern das alles durch unsere Begriffe, durch unsere Erkenntnisformen zu uns kommt, dann ist der wesentliche Begriff der der Vermittlung von Erkenntnissen. Ein wesentlicher Begriff, Vermittlung. Aus sich selbst heraus, ohne Vermittlung und so würde ich sagen, ohne Arbeit. Und bei Hegel heißt Vermittlung immer auch Reflexion, dass man nicht nur über das Denken denkt, dass man nicht nur über Dinge denkt, sondern dass man auch noch das Denken selbst denkt. Also Vermittlung und Reflexion sind die nächsten Begriffe. Auch dafür hat er eine schöne metaphorische Ausdrucksweise. Jetzt kommt noch eine weitere Unterscheidung rein, die Unterscheidung von an sich und für sich, dass man sich selbst begriffen hat. Zitat Seite 25, wenn der Embryo wohl an sich Mensch ist, so ist er es aber nicht für sich. Der Embryo weiß nicht, dass er ein Mensch ist. Das hat ja unmittelbare moralisch-strafrechtliche Konsequenzen, ganze Abtreibungsdebatte und mehr. Für sich ist er es nur als gebildete Vernunft, die sich zu dem gemacht hat, was sie an sich ist. Und bringe Ihnen jetzt zum Abschluss noch zwei, drei Zitate zum Begriff der Bildung. Hegel versucht in diesem Buch von 1806 die Phänomenologie des Geistes nicht mehr und nicht weniger als die Bildung des Absoluten, des Zu-sich-Selbst-Kommens im Lauf der Geschichte nachzuvollziehen. Sehr komplex. Das führt dann zu einer im weitesten Sinne bildungstheoretischen Bestimmung. Worum geht es? Seite 31. Die Aufgabe, das Individuum von seinem ungebildeten Standpunkt aus zum Wissen zu führen, sich nämlich in seiner historischen Situiertheit selbst begriffen zu haben, war in ihrem allgemeinen Sinn zu fassen und das allgemeine Individuum, der selbstbewusste Geist, das ist kein einzelner Mensch, das ist dann immer, wenn Sie so heute, wenn wir sagen, eine Kultur, in seiner Bildung zu betrachten. Und das hatte ich Ihnen in der vergangenen Woche vorgetragen. Das heißt dann für einzelne Lehr- und Lern- und pädagogische Verhältnisse, Seite 32, der Einzelne, meint Hegel, muss auch dem Inhalt nach die Bildungsstufen des allgemeinen Geistes durchlaufen. Aber als vom Geist schon abgelegte Gestalten, als Stufen eines Wegs, der ausgearbeitet und geebnet ist. Also wenn ich Ihnen dafür jetzt ein Beispiel aus der Entwicklungspsychologie geben sollte, damit haben sich vielleicht einige von Ihnen schon mal beschäftigt, also die Theorie der Entwicklung des moralischen Bewusstseins bei Lawrence Kohlberg. Da gibt es diese drei Stufen, präkonventionell, konventionell und postkonventionell. Wenn man kleine Kinder vor dem Hintergrund unterschiedlicher moralischer Dilemmata, muss man jetzt Klassenkameraden verpetzen oder darf man Klassenkameraden verpetzen, wenn man gesehen hat, dass sie einen anderen beklaut haben, dann gibt es da unterschiedliche Antworttypen. Also präkonventionell heißt, gerecht oder gut ist, was mir nutzt und anderen vielleicht, also was mir nutzt oder wenigstens nicht schadet. Zweitens, konventionelle Stufe, 80% der erwachsenen Gesellschaften unseres Typs, gut und gerecht ist, was entweder hiesigem Brauch und Sitte folgt oder gut und gerecht ist, was hier in den Gesetzen drin steht. Und dann gibt es schließlich bei Kohlberg noch die Postkonventionellen, die einen eigenen Standpunkt haben, sei es jetzt die Bergpredigt, ein moralisches Prinzip wie den kategorischen Imperativ oder anderes. Ist jetzt nur ein Beispiel. Hegel meint, dass der Bildungsgang auch des einzelnen Individuums historisch folgt dem Lauf der Entwicklung. Und es gab ja Abschnitte in unseren Gesellschaften im Mittelalter, wo sowas wie ein postkonventionelles Bewusstsein noch gar nicht vorhanden gewesen ist. Und man wusste, Moral und Recht und Gerecht ist das, was entweder Gott gesagt hat oder was hier immer schon Brauch und Sitte gewesen ist. Das sind nur Beispiele, wir werden sicher nochmal drauf kommen. Aber ich will es nochmal vorlesen. Der Einzelne, Seite 32, muss auch dem Inhalt nach die Bildungsstufen des allgemeinen Geistes durchlaufen, aber als vom Geist schon abgelegte Gestalten, als Stufen eines Weges, der ausgearbeitet und geebnet ist. Und so sehen wir in Ansehung der Kenntnisse das, was in früheren Zeitaltern den reifen Geist der Männer beschäftigte, zu Kenntnissen, Übungen und selbst Spielen des Knabenalters herabgesunken und werden in dem pädagogischen Fortschreiten die wie im Schattenrisse nachgezeichnete Geschichte der Bildung der Welt erkennen. Da finden Sie sogar den Begriff des Pädagogischen ausdrücklich. Und es geht dann hier noch mit zwei Bemerkungen weiter. Die Bildung in Seite 33 in dieser Rücksicht besteht von der Seite des Individuums, also von uns aus betrachtet darin, dass es dies vorhandene Erwerbe, seine unorganische Natur in sich zehre. Unorganische Natur, das sind so die normativen, moralischen und rechtlichen Verhältnisse einer Gesellschaft oder ihre Wissensverhältnisse. Seine unorganische Natur in sich zehre und für sich in Besitz nehme. Dies ist aber von der Seite des allgemeinen Geistes als der Substanz, dazu sage ich nächste Woche noch was, nichts anderes, als dass diese sich ihr Selbstbewusstsein gibt, ihr Werden und ihre Reflexion in sich hervorbringt. Ich übersetze mir das so, dass Hegel damit sagen will, erst dann, wenn gewissermaßen alle einzelnen Individuen, und da sehen Sie, also mit realer Soziologie hat es wenig zu tun, wenn auch alle einzelnen Individuen, vielleicht sowohl im naturwissenschaftlichen, als auch in der moralisch-rechtlichen Entwicklung dort sind, wo der Geist unserer Verfassung ist, also das Grundgesetz oder die wissenschaftlichen Erkenntnisse, dann wäre dieser Geist zu sich gekommen. Das war damals schon falsch. Und das ist heute natürlich noch genauso falsch. Gehen Sie mal an den Stammtisch und fragen Sie, warum eigentlich im Gerichtsverfahren die Unschuldsvermutung gilt. Da werden Sie nicht immer Einsichten derart hören, dass es um ein richtig ausbalanciertes Verhältnis des Staates vor dem Hintergrund der Würde des Individuums gibt, sondern da werden Sie sagen, RTL, also wenn dieses Schwein verdächtig ist, Kinder missbraucht zu haben, dann soll er erstmal zeigen, dass das nicht gewesen ist. Nur ein Beispiel. Würde jetzt bei Hegel heißen, dass Leute, die am Stammtisch so reden, noch nicht auf der Höhe des Geistes ihrer Zeit sind. Das ist genau das, was Hegel dann als Bildung bezeichnet. Der Bildungsprozess, sowohl historisch, philosophisch, aber auch im engsten Sinne pädagogisch, besteht darin, dass auch die Bewusstseinsformen der einzelnen Individuen auf die Höhe dessen, was der Geist erreicht hat, zu bringen. Wobei an dieser Stelle natürlich dann ein neuer Streit ausbricht. Wer stellt eigentlich legitimerweise fest, worin jetzt diese Höhe tatsächlich besteht? Das ist ja nicht so, dass das irgendwie ein für alle Mal abgeschlossen ist, sondern das muss eben je und je neu argumentiert werden. Ja, also soweit für heute. Dann will ich mich nochmal vergewissern, ob es dazu noch Fragen, Kommentare oder Anmerkungen gibt. Scheint nicht der Fall zu sein. Nächste Woche bekommen Sie dann versprochen noch Literaturhinweise dazu. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.